Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend heute aus dem Wiener Rathaus, wo wir zu Gast sind beim SPÖ-Spitzenkandidat. In dem Fall sage ich für die Wiener Landtagswahl Michael Ludwig, und er ist natürlich auch der amtierende Bürgermeister von Wien. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und grüß Gott.
Herr Bürgermeister, wir haben eigentlich nur noch ganz wenig Zeit bis zur Landtagswahl. Es sind noch knapp über 10 Tage, und irgendwie hat man den Eindruck, es findet gar kein richtiger Wahlkampf statt. Ist das wegen den Osterferien oder ist das nur eine eigene Wahrnehmung von mir? Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das als Betroffener etwas anders. Ich sehe vor allem einen inhaltlich ausgerichteten Wahlkampf, was erfreulich ist, dass es um den Wettbewerb der besten Ideen gibt und mit einer Ausnahme, also da kann man sagen, es ist die FPÖ, eigentlich weitgehend von persönlichen Untergriffen verzichtet wird. Das halte ich für einen Vorteil. Ich glaube, die Bevölkerung möchte auch wissen, was die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sich für die Zukunft vorstellen. Und von daher sehe ich eher einen Wahlkampf, der sehr sachlich geführt wird. Und das halte ich eigentlich für eine gute Entwicklung.
Ich komme dann natürlich noch zu den Inhalten, weil das interessiert natürlich auch unsere Zuseher, aber vorher noch zur Wahlkampfstrategie. Ihr Vorgänger, der Michael Häupl, hat öfters auf ein, sage ich dazu, relativ fiktives Duell mit der FPÖ gesetzt, weil damals war auch mehr als 10% Abstand zwischen FPÖ und SPÖ. Damals noch Michael Häupl oder Heinz-Christian Strache. Bei Ihnen hat man ein bisschen den Eindruck, dass Sie das bewusst vermeiden. Es ist auch in der Realität, gibt es kein Duell, aber wie gesagt, es gab früher fiktive Duelle. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, diese Strategie zu beenden?
Also für mich ist eine klare Abgrenzung gegenüber der FPÖ eine Selbstverständlichkeit, und dieser Wahlkampf zeigt ja auch wieder, dass die FPÖ mit sehr starken persönlichen Untergriffen tätig ist, auch polarisierend in der Gesellschaft wirkt, auch immer sehr beleidigt ist und das Gefühl hat, dass sie schlecht behandelt werden. Also von daher zeigt auch dieser Wahlkampf, dass mit der FPÖ keine Koalition möglich ist. Dass es Gespräche auf parlamentarischer Ebene gibt, ist selbstverständlich in einer Demokratie, aber keine Koalition. Aber sonst gibt es inhaltliche Diskussionen. Auch in Ihrem Medium gibt es ja viele Gelegenheiten, sich als Wählerin, Wähler zu informieren. Und richtig ist, was Sie sagen, für mich ist schon ein Problem, dass viele Menschen das Gefühl haben, der Abstand zwischen SPÖ und den anderen Parteien ist so groß, dass ohnehin nichts passieren kann und Michael Ludwig auch weiterhin Bürgermeister ist. Und das ist natürlich deshalb auch eine Herausforderung, weil das auch zu einer Demobilisierung auch der Wählerinnen und Wähler führt, die prinzipiell dafür sind, dass ich auch in Zukunft als Wiener Bürgermeister tätig sein kann. Und von daher versuche ich gerade jetzt auch in den letzten Tagen darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, aus demokratiepolitischen Gründen, und dass ich auch dafür werbe, dass man mir das Vertrauen schenkt, dass ich auch in Zukunft wieder weiterhin als Wiener Bürgermeister tätig sein kann, weil ich glaube, wir haben viel erreicht, aber wir haben auch viel vor.
Das, was Sie meinen, darauf setzen ja auch ganz bewusst KPÖ, Grüne und FPÖ, die sagen oder teilweise sogar plakatierend, dass sie so und so Bürgermeister bleiben. Sie haben jetzt gesagt, Sie versuchen da jetzt zu mobilisieren, aber wie schafft man das in so kurzer Zeit noch?
Ja, indem man auf die Bedeutung hinweist, die notwendig ist, um stabile Verhältnisse zu haben. Und mein Ziel ist schon, auch so stark zu sein, dass die SPÖ in einer Zweierkoalition auch die künftigen Herausforderungen schultern kann. Herausforderungen gibt es in sehr umfassendem Ausmaß. Und von daher werbe ich sehr dafür, dass die SPÖ so stark ist, dass es möglich ist, mit einer zweiten Partei ein Zukunftsprogramm zu gestalten.
Und Sie meinen damit mit einer Zweierkoalition statt mit einer Dreierkoalition, wie es im Bund nötig war?
Ja, weil natürlich gerade auch in wichtigen zentralen kommunalpolitischen Themen ist es wichtig, stabile Mehrheitsverhältnisse für die Umsetzung der Vorstellungen zu haben. Und eine Dreierkoalition ist natürlich schwieriger, insbesondere wenn man sich anschaut, dass manche Parteien, die in Frage kommen, ja oft ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie eine sonst noch in Frage kommende weitere Partei. Also von daher wäre sicher für die stabilen Verhältnisse besser, eine Zweierkoalition umsetzen zu können.
Aber Ihr Lieblingskoalitionspartner, so deines sich ausginge, wäre Ihr aktueller Koalitionspartner, nehme ich einmal an, nämlich die Pinken.
Ja, wir führen derzeit eine gut funktionierende Koalition, aber ich bin schon so lang dabei, dass ich schon 1996 mitverhandelt habe zu einer Koalition, die mit der ÖVP möglich war, die auch eine gute Koalition war. Ich habe rot-grüne Projekte organisiert, die dann in letzter Konsequenz 2010 zur Koalition mit den Grünen geführt hat und habe 2020 die Koalition mit den Neos geführt. Also von daher wird es immer abhängig sein, inwieweit es nach der Wahl möglich ist, ein Zukunftsprogramm für die Stadt und die Menschen in unserer Stadt zu gestalten. Und da wird vor allem auch die Möglichkeit dieses gemeinsamen Vorgehens in Zukunft wichtig sein.
Falls es sich nicht mit den Neos ausgehen sollte, und wir haben natürlich keine Ahnung, ob das der Fall ist, es könnte sich natürlich ausgehen, die Wahl findet ja erst statt, wäre es dann leichter, Ihr Programm mit der ÖVP, also der Wiener ÖVP, durchzusetzen oder mit den Wiener Grünen?
Ich glaube, das werden dann die Sortierungsgespräche zeigen. Ich habe ja auch das letzte Mal mit allen drei möglichen Koalitionspartnern Sortierungsgespräche geführt. Da zeigt sich manches dann etwas anders als im Wahlkampf und es wird wichtig sein, diese Sondierungsgespräche so zu führen, dass man sehr schnell dann zu einem Ergebnis kommt. Das war ja auch der Grund, warum ich für die Vorverlegung der Gemeinderatswahl war, um einige Monate, um sicherzustellen, dass wir noch vor dem Sommer eine stabile Stadt- und Landesregierung haben, denn am Abend der Nationalratswahl haben schon die ersten Politiker angekündigt, ab jetzt gibt es die Wien-Wahl. Und ich wollte eigentlich einen monatelangen Wahlkampf in Wien der Bevölkerung ersparen. Und von daher war das sicher eine richtige Entscheidung, die Wahl auf den 27. April vorzuverlegen.
Aber wenn Sie das ansprechen, unter einer anderen Grundprämisse, weil damals sind wir alle davon ausgegangen, dass Herbert Kickl als blauer Kanzler an der Porta steht.
Also ich habe mich sehr dafür verwendet, dass es eine Koalition der politischen Mitte gibt. Und habe am ersten Tag an, ab dem Zeitpunkt, wo man den Eindruck gehabt hat, es besteht die Möglichkeit, ich würde sogar sagen die Gefahr, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird, habe ich sofort signalisiert Richtung ÖVP, dass meine Hand ausgestreckt ist und dass ich starkes Interesse habe, dass es hier zu einer Koalition der politischen Mitte kommt. Und das halte ich auch für richtig, auch wenn vielleicht die Dynamik im Wiener Wahlkampf eine andere gewesen wäre. Also ist mir das Staatsganze wichtiger. Da dürfen nicht parteipolitische Überlegungen im Vordergrund stehen. Das war wichtig für die Weiterentwicklung der Zweiten Republik, gerade weil wir hier da im Roten Salon sitzen, wo vor 80 Jahren auch die Zweite Republik, das demokratische Österreich, gegründet worden ist, in dem sich die provisorische Staatsregierung unter der Leitung von Dr. Karl Renner getroffen hat. Und von daher ist immer wichtig, auch diese Verantwortung zu spüren, auch für die Zukunft der Demokratie in unserem Land. Und von daher bin ich froh, dass diese Dreierkoalition auf Bundesebene zustande gekommen ist. Aber unabhängig, wie eine Bundesregierung politisch und parteipolitisch zusammengestellt ist, mir ist wichtig, als Wiener Bürgermeister eine starke Stimme für die Wiener Bevölkerung zu sein. Und ich habe auch an diese Bundesregierung Forderungen, die wir auch in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Und von daher wird es wichtig sein, dass wir eine sehr starke Stadt- und Landesregierung haben, die auch gegenüber dem Bund sehr selbstbewusst auftreten kann.
Bevor wir zu diesen Forderungen kommen, noch zu den Themen dieses Wahlkampfs, also zu den Inhalten und wofür die Parteien stehen. Ich fange da mit jener Partei an, wo Sie gemeint haben, eigentlich sind alle Parteien in dem Wahlkampf fair, bis auf eine, die FPÖ. Die FPÖ hat natürlich ihr Lieblingsthema, das sie nach wie vor bespielt, was aber bei vielen Menschen auch ein Thema ist, das ist Integration, das ist Sicherheit. Jetzt, wenn man sich in Wien umhört bei Menschen, merkt man schon, das geht bis in die tiefe Mitte hinein, also keine FPÖ-Anhänger, dass das Unsicherheitsgefühl steigt. Erkennen Sie das auch? Muss man da mehr machen?
Ja, Sie haben recht. Ich habe auch diesen Eindruck. Wir sind nach wie vor eine der sichersten Metropolen weltweit. Aber ich höre natürlich auch aufgrund vieler Gespräche, dass es immer wieder Erscheinungen gibt, die zu Unsicherheitsgefühl führen. Das ist ja auch der Grund, dass ich noch bevor ich aber Bürgermeister geworden bin, schon ein Alkoholverbot durchgesetzt habe am Praterstern. Anschließend dann als Bürgermeister ein Waffenverbot am Praterstern und habe das immer wieder adaptiert, auch in anderen Teilen der Stadt, wo ich den Eindruck gehabt habe, es wird der öffentliche Raum verwendet, zum Beispiel für Drogenhandel und daraus resultierend Konflikte Konflikte innerhalb dieser Gruppen, die auch mit Drogen dealen. Wir haben beispielsweise sehr schnell reagiert, wie wir das bemerkt haben, in Favoriten zwischen Reimannplatz und Keplerplatz. Wir haben das mit Videoüberwachung, auch mit einem Waffenverbot versehen. Und hier arbeite ich mit der Polizei eng zusammen, wenngleich ich auch vom Innenminister schon seit vielen Jahren fordere, mehr Polizistinnen und Polizisten auch spürbar auf der Straße. Wir fordern aber nicht nur in Wien, sondern wir waren ja auch bereit, die Polizei zu unterstützen mit einem Rekrutierungszentrum am Schottenring, das wir stattfinanzieren, gemeinsam mit dem Verein Freunde der Wiener Polizei, aber auch mit der Übernahme von vielen Tätigkeiten, die früher die Polizei ausgeübt hat. Zum Beispiel
nach wie vor mehr Polizisten.
Natürlich, auch deshalb, weil die Aufgaben in einer Millionenstadt sehr hohe sind und wir eine steigende Bevölkerungszahl haben, aber die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten nicht in dem Ausmaß steigt. Und weil wir Bundeshauptstadt sind und auch viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Demonstrationen, nur in Wien haben. Wir haben im vergangenen Jahr 11.000 Veranstaltungen und Demonstrationen in Wien gehabt, die ja nicht deshalb stattgefunden haben, weil das gegenüber der Wiener Stadtregierung präsentiert werden sollte, sondern gegenüber den höchsten Organen der Republik, dem Parlament, dem Bundeskanzleramt. Und von daher sind die Wiener Polizistinnen und Polizisten besonders gefordert. Das ist ja der Grund, dass ich auch den Vorschlag gemacht habe, hier einen Hauptstadtbonus auszubezahlen für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch viele Überstunden machen müssen. Die Wiener Polizei hat im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Überstunden gemacht. Und von daher ist das ja ein deutliches Signal dafür, dass wir mehr Personal benötigen, auch deshalb, weil wir mehr als 40 internationale Organisationen in Wien haben, die auch beschützt werden müssen, wo internationale Konferenzen stattfinden, wo es notwendig ist, das auch polizeilich zu begleiten. Und von daher habe ich nach wie vor diese Forderung auch an den Innenminister, dass es mehr Polizistinnen und Polizisten in Wien geben soll, damit wir auch gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Waffenverbot, und ich fordere ja ein Waffenverbot für die ganze Stadt. Dem haben sich mittlerweile ja auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in anderen Gemeinden angeschlossen, weil mir nicht ersichtlich ist, warum man mit einer Schuss- oder Stichwaffe im öffentlichen Verkehr oder auf einem öffentlichen Platz unterwegs sein muss. Und von daher hat es auch gute Ergebnisse erzielt. Wir haben am Praterstern mehr als 350 Waffen entnommen, also die Polizei, davon mehr als 300 Messer. Und wir haben jetzt seit einigen Monaten ein Waffenverbot am Reimannplatz, auch dort haben wir 150 Messer bereits abgenommen. Und das halte ich für einen richtigen Schritt.
Etwas anderes, das natürlich auch ein großes Thema ist, das der Innenminister Gerd Kahner diese Woche selber thematisiert, ist das Alter von jungen Kriminellen, das nämlich immer jünger wird. Es ist nicht unbedingt so, dass es tatsächlich immer mehr Straftäter gibt in dem Bereich, aber sie werden halt immer jünger und Sie wissen, unter 14 kann man da eigentlich nicht viel machen. Jetzt gibt es ja den Plan der Bundesregierung, das wurde jetzt von ihrem pinken Koalitionspartner in Wien auch sehr forciert, eine Ausgangssperre für unter 14-Jährige, also auffällige unter 14-Jährige. Ist das etwas, das Sie befürworten?
Also ich war überhaupt der Erste, der das thematisiert hat, schon vor Monaten, weil ich natürlich auch im Gespräch mit Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorstehern dieses Problem gehört habe, bin auch im Dialog mit der Kinder- und Jugendfürsorge, die mich ebenfalls auf dieses Thema angesprochen haben. Das ist eine kleine Gruppe, aber eine sehr leider aktive Gruppe von in etwa 20, 30 jungen Menschen, die unter 14 sind und eine Reihe von Straftaten, gar nicht nur Verwaltungsdelikte, sondern wirkliche Straftaten begehen. Die drei meistgenannten hat jeder 1.000 Straftaten begangen und sind unter 14. Jetzt sage ich, die muss man aus dem Verkehr ziehen. Und man wird sie nicht in ein Gefängnis stecken. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber man muss sie anhalten können. Die jetzigen rechtlichen Möglichkeiten reichen nicht aus, dass die Kinder- und Jugendfürsorge das umsetzt. Von daher muss es rechtliche Rahmenbedingungen geben. Weil das ist wichtig, um die Gesellschaft zu schützen vor derartigen Delikten. Aber es ist auch wichtig, dass man diese jungen Menschen wieder auf den richtigen Weg bringt. Weil wenn wer mit 13 Jahren 1.000 Straftaten begangen hat, dann ist er leider die Biografie vorgezeichnet, wenn man nicht eingreift. Und von daher ist ja wichtig, dass es hier auch eine entsprechend intensive sozialpädagogische Betreuung für diese Kinder gibt. Das sind Kinder, das sind nicht einmal Jugendliche. Und dass man versucht, auch diese Kinder auch so stark zu begleiten, dass sie wieder auch eingegliedert werden können in den regulären Schul- und Bildungsbetrieb. Das ist derzeit ja auch nicht möglich. Und von daher gibt es natürlich auch Fehler, die gemacht worden sind in der Vergangenheit. Dazu gehört, dass unter FPÖ-Regierungsbeteiligung der Jugendgerichtshof abgeschafft worden ist. Ich glaube, man muss jungen Menschen, egal ob Kinder oder Jugendlichen, Grenzen aufzeigen, deutlich machen, was möglich ist und was verboten ist und dass es Konsequenzen gibt, aber dass man die nicht gemeinsam mit Erwachsenen dann wegsperrt, sondern mit ihnen gemeinsam so arbeitet, dass sie dann auch in den gesellschaftlichen Prozess integriert werden können.
Jetzt ist laut dem Innenminister auffallend, dass bei diesen ganz jungen Straftätern offenbar überdurchschnittlich viele Syrer darunter sind. Muss man da die generellen Integrationsmaßnahmen verstärken und auch die Eltern mehr in die Pflicht nehmen?
Selbstverständlich haben die Eltern immer eine Verantwortung, nur ich habe den Eindruck, dass manche dieser jugendlichen Straftäter ja nicht eingebunden sind in einen Familienverband. Viele von ihnen sind unbegleitende Jugendliche. Viele kommen auch in ein Milieu, wo sie den Eindruck haben, dass sie zum Beispiel mit Drogendealen mehr Möglichkeiten in der Zukunft haben, als ihnen der reguläre Arbeitsmarkt bietet. Und da muss man eingreifen und sehr schnell Grenzen aufzeigen und auch Konsequenzen setzen.
Ein anderes Thema, bevor wir zu einem ganz anderen Thema, das natürlich die FPÖ seit vor der Nationalratswahl spielt, ist und das sehr viele emotionalisiert, ist das Thema Mindestsicherung in Wien, die höher sei. Sie wissen, da kommt immer dieses Beispiel der syrischen Familie, die 4.600 Euro bekommt. Gibt es da jetzt Änderungen und wie sollte das eigentlich in Zukunft laufen?
Also ich habe im Sommer einen Vorschlag gemacht, auch im Zuge dieser Diskussion, weil ich natürlich auch bemerkt habe, dass es da Irritationen in der Bevölkerung gibt, dass man überhaupt zu einem neuen System kommen sollte. Nämlich erstens, dass man alle arbeitsfähigen Personen im Alter von 15 bis 65, auch was die Zuwendung der Mindestsicherung betrifft, über das AMS abwickelt. Zum Zweiten, dass man das verbindet mit einer Kindergrundsicherung und die Kinder auch gleich behandelt. Und zum Dritten eine Residenzpflicht umsetzt. Das heißt, die Mindestsicherung dort ausbezahlt, wo die Personen auch aufhältig sind und das auch bundeseinheitlich regelt. Es hat ja so eine bundeseinheitliche Regelung gegeben. Das ist ja unter FPÖ-Regierungsbeteiligung ja aufgehoben worden. Ich halte es aber für sinnvoll, dass hier eine einheitliche Regelung erfolgt. Und was die Höhe der Mindestsicherung betrifft, habe ich mir mal die Statistik Austria angesehen. Und da zeigt sich, dass die Zuwendungen aus der Mindestsicherung, der Sozialhilfe generell, in Wien ziemlich im Österreich-Schnitt liegen. Es ist in Wien liegt es bei 805 Euro, im Österreich-Schnitt sind es 3 Euro weniger, da sind es 802. Und von daher ist es wichtig, dass man auch diese Größenordnungen sieht und auch überlegt, an welchen Schrauben man dreht. Der einzige große Unterschied, den wir in Wien zu den meisten, nicht zu allen, aber zu den meisten Bundesländern haben, ist, dass wir den Bezug bei allen Kindern gleich setzen. Das ist in anderen Bundesländern anders. Da wird das gestaffelt. Manche staffeln erst ab dem vierten. Bis zum vierten Kind werden alle gleich ausbezahlt, ab dem vierten gestaffelt. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, da ist es sinnvoll, dass sich der Bund gemeinsam mit den Ländern auf ein einheitliches System verständigt.
Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und wenn wir zurück sind, dann reden wir über das Gesundheitssystem in Wien, was da geplant ist und natürlich auch über das Budget. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Interview mit Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Funktion auch als SPÖ-Spitzenkandidat knapp vor der Wiener Landtagswahl. Und natürlich ein Thema, das in Wien auch ein großes Thema ist, ist die Gesundheitspolitik, ist das Gesundheitssystem. Jetzt wissen Sie, Ihre politische Konkurrenz kritisiert, dass es da an allen Ecken und Enden Probleme gäbe. Sie haben jetzt einen Schwerpunkt Gesundheitspolitik. Wie genau schaut der aus?
Ja, wir alle wissen, Gesundheit ist das Wichtigste. Das wird oft so im Sprachgebrauch verwendet, aber wenn man Familienangehörige hat oder selber betroffen ist, merkt man, dass dieser Satz wirklich stimmt. Gesundheit ist von zentraler Bedeutung, gerade auch für uns in Wien. Und von daher haben wir im Gesundheitswesen viele Veränderungen, auch Verbesserungen vor. Wir werden die Spitäler und Krankenhäuser in den nächsten Jahren mit zusätzlichen 3,3 Milliarden Euro modernisieren, zum Teil sanieren, zum Teil auch durch Zubauten attraktivieren. Wir haben ja drei Gesundheitsregionen geschaffen mit jeweils zwei Partnerkliniken und mit der siebten Einheit dem Allgemeinen Krankenhaus, um eine möglichst effiziente und gute Spitalsversorgung für die Wiener Bevölkerung zu bieten, aber darüber hinaus auch für viele Menschen aus anderen Bundesländern, die zu uns kommen. Also rund 20%.
Die ihr Stadtrat aber nicht so gerne hier sieht, der Gesundheitsstadtrat.
Nein, ich glaube, es dient ja auch der Solidarität zwischen den Bundesländern, dass wir uns um Menschen aus anderen Teilen Österreichs kümmern. Ich glaube, das, was man nur sehen muss, dass das natürlich auch mit zusätzlichen Belastungen verbunden ist und dass wir darauf drängen, dass es da auch einen entsprechenden, auch finanziellen Ausgleich gibt. Aber wir sind da immer sehr loyal zu den anderen Bundesländern. Und wenn wir halt sehen, es gibt Spitalsreformen in anderen Bundesländern, wollen wir halt auch nicht, dass die Wiener Spitäler mitdenken und mit einbeziehen, sondern es gibt schon eine jeweilige Verantwortung in den Bundesländern, auch die eigene Bevölkerung zu versorgen. Aber neben diesen Investitionen in das Spitalswesen wollen wir auch die dezentralen Gesundheitseinrichtungen ausbauen. Wir haben derzeit 63 dezentrale Gesundheitseinrichtungen. Das sind beispielsweise Primärversorgungszentren, wo Ärzteteams gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Gesundheitsberufe tätig sind. Das können Hebammen sein, Physiotherapeuten beispielsweise. Und das hat viele Vorteile. Zum einen, weil insbesondere viele auch junge Ärztinnen und Ärzte lieber im Team arbeiten. Hat auch den Vorteil, dass es unterschiedliche Zugänge geben kann für die Patienten, dass man die gleich ins nächste Zimmer bittet und dort weiter betreuen kann. Und dass man beispielsweise auch längere Öffnungszeiten der Bevölkerung anbieten kann. Und dann gibt es auch Schwerpunktzentren, wie zum Beispiel für Diabetes, Schmerzzentren, Kinder- und Jugendmedizin. Wir haben beispielsweise jetzt das erste Frauengesundheitszentrum im 10. Bezirk eröffnet. Und das wird auch sehr gut angenommen von der Bevölkerung. Und wir wollen in den nächsten Jahren 30 weitere dieser dezentralen Gesundheitseinrichtungen schaffen, auch in enger Kooperation mit der Ärztekammer und der österreichischen Gesundheitskasse.
Das wird ja auch von den meisten Ärzten gefordert und durchaus auch gelobt, dass es diese Zentren gibt. Aber was die meisten schon sagen, ist, dass es schon längst eine 2- bis 3-Klassen-Medizin gibt. Nicht, was die Notfallmedizin angeht, die sei für alle gleich gut in Wien. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man das vergleicht. Aber für alle nicht lebensnotwendigen Operationen müssen die Menschen halt extrem lange warten und das frustriert halt sehr viele.
Ja, an dem wollen wir auch arbeiten, auch was die Patientenlenkung betrifft. Wir kooperieren ja da auch gut zusammen, die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes mit den Privat- und Ordensspitälern, weil das auch Sinn macht, sich wechselseitig hier zu ergänzen und auch ein zentrales System zu finden, wo Ressourcen vorhanden sind, um Operationen schneller abzuwickeln. Da sind wir in guten Gesprächen. Und von daher gibt es halt auch in Wien einen sehr hohen Versorgungsgrad. Also es werden ja bei uns Operationen auch durchgeführt, die noch vor einigen Jahren nicht so möglich waren, nicht angeboten worden sind. Und all das, was es gibt, auch in der Apparatemedizin, wird natürlich auch stark nachgefragt. Also wenn das MRT ist zum Beispiel, Dinge, die früher ja nur verschreibungspflichtig umgesetzt worden sind. Und von daher ist schon auch wichtig, dass wir hier in guter Abstimmung mit dem niedergelassenen Bereich, mit der Ärztekammer, mit der Spitalsversorgung, mit den dezentralen Gesundheitseinrichtungen auch schauen, wie wir das organisieren, dass vieles schneller abgewickelt wird. Es wird ja auch die Nummer 1450 eine große Rolle spielen, die dem vorgelagert ist. Wir haben mit dem Ärztenotdienst, der in Wien gut funktioniert, auch in Kooperation mit der Ärztekammer ein zusätzlich gutes Asset. Also die Abstimmung kann auch verbessert werden, da ist vieles möglich. Aber in Summe gesehen wollen wir auch die Anzahl der niedergelassenen Ärzte in den Bezirken erhöhen, weil das auch dezentral sehr unterschiedlich ist in der Fläche. Also wir sehen Bezirke, die ein sehr starkes eine sehr starke Präsenz von Ordinationen haben. Wir sehen aber auch Teile der Stadt, wo es wenig Kassenärzte gibt im Bereich Gynäkologie, Kinderheilkunde, Augenärzte. Und da müssen wir nachschärfen. Ich war erst vor wenigen Tagen in der Ärztekammer. Da gibt es durchaus Ideen, wie wir das gemeinsam auch angehen können. Schon in der Planung beispielsweise bei auch neu gebauten Stadtteilzentren, dass wir schon mitdenken, die Einrichtung von Ordinationen. Das ist noch ein bisschen eine Haftungsfrage und wer die Verantwortung dann auch für die Investitionen übernimmt. Aber da sind wir auf jeden Fall auf guter Gesprächsbasis und ich glaube, diese gute Zusammenarbeit, die sollten wir weiter vertiefen.
Was man brauchen wird fürs Gesundheitssystem, aber auch fürs Bildungssystem, ist natürlich trotz Zeiten des Sparens Geld. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage des Wiener Budgets. Da hat jetzt die Statistik Austria vor kurzem eine Schätzung abgegeben, dass, ich glaube, 4,8 Milliarden würden Wien fehlen. Die FPÖ trommelt die ganze Zeit, dass das Wiener Budgetdesaster noch viel größer sei in Relation als das Bundesbudgetdesaster. Sie lachen schon, aber wie schaut es wirklich aus ums Budget in Wien?
Ja, zum einen ist, um vielleicht beide Themen noch zu verbinden, Gesundheit und Budget, ist es ja auch wichtig, darüber nachzudenken, was können wir tun, um menschliches Leid zu reduzieren, also lange Krankheitszeiten und beispielsweise preisdämpfend auf das Gesundheitswesen einzuwirken. Und da ist Prävention, Vorsorgemedizin, also ein Teil der Prävention ganz wichtig. Da habe ich vor wenigen Tagen auf den Weg gebracht, auch eine Vereinbarung zwischen der Stadt Wien, der Medizinuniversität und der Krankenfürsorge ansteuert, dass wir die Präventionsmedizin ganz stark ausbauen. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, den Abschnitt, in den man vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter krank bin, kürzer macht und die Gesundheit noch stärker in den Vordergrund rückt. Und weil natürlich das auch preisdämpfend auf das Gesundheitswesen Auswirkungen hat, indem man gar nicht die Einrichtungen des Gesundheitswesens benötigt. Das ist die wichtigste Sparmaßnahme. Also von daher, glaube ich, sind wir da mittelfristig, das wird nicht sofort für Budget wirksam sein, aber mittelfristig ein wichtiger Punkt. Zum Budget. Wir haben starke Auswirkungen im Bundesbudget und die Auswirkungen auf die anderen Länder und Gemeinden. Wenn man sich das Budgetdefizit anschaut, sind 87% dem Bund zugeordnet. Die verbleibenden 13% sind den Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern zugeordnet. Der Anteil des Bundeslandes Wien am gesamten Budgetdefizit ist relativ konstant. Das war in den letzten Jahren zwischen 0,2 und 0,3 Prozentpunkte an dem gesamten Budgetdefizit. Und von daher haben wir sehr viele Auswirkungen auch zu spüren gehabt, nicht nur in Wien, auch in den anderen Ländern und Gemeinden, die der Bund getroffen hat. Also zum Beispiel ohne Gegenfinanzierung die sozioökologische Steuerreform durchzusetzen oder die Abschaffung der kalten Progression, ohne sich zu überlegen, wie die Gegenfinanzierung ausschaut, hat ja nicht nur das Bundesbudget betroffen, sondern hat ganz starke Auswirkungen auf Länder und Gemeinden. Wir alleine in Wien haben durch diese Maßnahmen in der Legislaturperiode 1 Milliarde weniger Einnahmen zu verzeichnen. Und das wird natürlich auch im Wiener Budget spürbar sein. Und von daher setze ich ganz stark auf Wirtschaftswachstum. Wir waren in den letzten 2 Jahren das einzige Bundesland mit einem Wirtschaftswachstum. Und es wird generell für Österreich, aber auch für Wien wichtig sein, dass wir Maßnahmen setzen, auch beim Sparen, dass wir dieses zarte Pflänzchen der Konjunkturentwicklung nicht abwürgen, sondern dass wir vor allem Maßnahmen setzen, dass wir die Wirtschaft ankurbeln.
Aber Wien wird auch ein Sparpaket brauchen.
Ja. Wien hat im vergangenen Jahr 500 Millionen eingespart und wir haben uns das auch für jetzt vorgenommen. Ich bin mit allen Ressortbereichen im Gespräch. Schaut auch gut aus. Also von den allermeisten habe ich schon Vorschläge. Also wir werden auch heuer 500 Millionen sicher einsparen können.
Aber können Sie ausschließen, weil die FPÖ trommelt das die ganze Zeit, dass Sie deswegen in Wirklichkeit die Wahl vorgezogen haben, dass dann, wenn das Wiener Budget präsentiert wird, dass sowas Ähnliches passiert wie im Bund und dass das Budgetdefizit viel höher sei?
Nein, das kann ich deshalb ausschließen, weil im Unterschied zum Bund der damals noch zuständige Finanzstaatsrat Peter Hanke ja sehr offensiv mit diesen Budgetentwicklungen umgegangen ist. Er hat ja das der Öffentlichkeit mitgeteilt, das wäre zu dem Zeitpunkt gar nicht notwendig gewesen, aber ich glaube, es gehört zur Transparenz, dass wir das auch deutlich machen und von daher wird es auch keine Überraschungen geben.
Ein anderes Thema im Wahlkampf ist natürlich auch nach wie vor, oder auch von den Menschen, ist nach wie vor Teuerung und da ganz stark das Wohnen. Das wird ja jetzt auch von Ihrer politischen Konkurrenz, also es ist nicht wirklich Ihre Konkurrenz, aber es ist eine Partei, die antritt und mit dem Thema sehr stark quasi mobilisiert. Das ist die KPÖ, aber das sind teilweise auch die Grünen, die Mietpreise. Müsste man da nicht mehr machen?
Ja, man kann immer mehr machen, aber man sollte nicht vergessen, dass wir europaweit als ein Role Model gesehen werden, was den leistbaren Wohnraum betrifft. Es gibt keine Stadt wie Wien, wo mehr als 62% der Wiener Bevölkerung entweder in einer der 220.000 Gemeindewohnungen oder in einer der 200.000 von der Stadt Wien geförderten Miet- und Genossenschaftswohnungen
lebt. Aber die anderen 38% haben teilweise ein Problem.
Das ist richtig und da muss man auch hinschauen und darum drängen wir schon seit vielen Jahren auf eine Änderung des Wohn- und Mietrechtes. Das ist ja nicht an der SPÖ gescheitert. Wir haben ja immer Vorschläge gemacht, wie man ein gerechteres Mietrecht umsetzen kann. Da braucht man Mehrheiten im Nationalrat. Aber dort, wo wir Verantwortung tragen in Wien, haben wir beispielsweise im Zuge dieser starken Inflation 2 Jahre die Mietsteigerungen in den Gemeindewohnungen nicht umgesetzt, entgegen allen anderen Teilen der Wohnungswirtschaft. Und von daher wäre es auch Aufgabe der letzten Bundesregierung gewesen, hier einzuwirken auf die Inflation, preisdämpfende Maßnahmen zu setzen, beispielsweise einen Deckel bei Energiekosten, bei Mieten. Das, was erfreulicherweise die jetzige Bundesregierung macht bei den Mieten. Und wir haben gesehen, bei anderen Ländern der Europäischen Union, dass das ja sehr wohl möglich ist. Und dass wir die höchste Inflation in der Europäischen Union gehabt haben, ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass die letzte Bundesregierung hier keine Maßnahmen gesetzt hat. Wir in Wien, dort wo es möglich war, sehr wohl.
Die Leonore Gewessler, die ehemalige Klimaministerin, nur weil Sie das jetzt ansprechen, ehemalige Regierung, hat mir jetzt in einem Interview gesagt, naja, das Budgetdefizit, das der Bund da angehäuft hat, das war ja die schwarz-grüne Regierung oder türkis-grüne Regierung, seien ganz stark die Länder gewesen.
Also die Maßnahmen sind ja von Seiten des Bundes gekommen. Also von daher hätte ja die Frau Bundesministerin Gelegenheit gehabt, beim Ministerrat gegen solche Maßnahmen Einspruch zu erheben. Und ich habe schon erwähnt, das Budgetdefizit ist zu 87% dem Bund zugeordnet. Nur 13% den Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern. Also das ist schon ein bisschen eine Kindesweglegung jener, die Verantwortung in der letzten Bundesregierung getragen haben. Und es waren ja auch Vorschläge, die aus ihrem Ressort gekommen sind, die natürlich auch zu dieser Situation geführt haben. Also da sollte sie vielleicht ganz ehrlich mit dem umgehen, was sie auch politisch zu verantworten hat.
Zum Schluss noch einmal zurück zur Mobilisierung. Wienwahl, jetzt sind nur noch wirklich wenige Tage. Wie legen Sie diese letzten Tage bis zur Wahl an?
Ich bin jetzt verlockend zu sagen hintergründig, aber, aber im Wesentlichen möchte ich die Wienerinnen und Wiener ersuchen, wenn sie den Eindruck haben, dass ich auch in Zukunft als Wiener Bürgermeister tätig sein soll, mir auch das Vertrauen zu schenken und damit am 27. April mir ihre Stimme zu geben.
Und Ihr Wahlziel?
Also wenn man sich anschaut, die Wahlergebnisse in den Bundesländern in den letzten Jahren haben alle Regierenden zwischen 3,5 und 10 Prozentpunkte verloren. Mein Ziel ist, an das letzte Ergebnis heranzukommen, das durchaus ein sehr gutes Ergebnis war.
42%.
Und von daher wäre mein Ziel, an dieses Ergebnis heranzukommen.
Gut, dann vielen Dank für dieses Interview, Herr Bürgermeister. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.